Morgen, ganz herzlich willkommen zur Multimedia-Programmierung. Ich stelle fest, dass die Anwesenheit deutlich nachlässt, schon in der zweiten Woche, was vielleicht mit diesem Podcast zusammenhängt. Eine Sache muss man schon dazu sagen, diese Podcasts sind nicht unbedingt was, auf das man sich hundertprozentig verlassen kann. Also ich hatte schon Fälle, in denen die Podcasts ausgefallen sind. Wir mühen uns natürlich, aber es hat so seine Fallen, seine technischen. Ja, es geht um Entwicklungsplattformen für die Multimedia-Programmierung. Und ich habe bewusst in der letzten Woche versucht, ganz schnell in ein Thema einzusteigen, das wir dann in den Übungen ja jetzt auch ganz intensiv weiter betreiben. Also zunächst mal diese Sprache Python und das Pygame, damit wir da einfach schnell mal sozusagen Boden unter den Füßen haben und was konkret machen können. Jetzt könnte das den Eindruck erwecken, das habe ich am Ende der letzten Vorlesung gesagt, dass wir jetzt den Rest irgendwie unserer Zeit in dem Semester uns mit Python und Pygame vertreiben. Das ist nicht richtig, dass wir da unsere Zeit drauf spendieren, sondern das stimmt zum Teil für die Übungen. Es ist auch würde auch einen falschen Eindruck geben. Es ist tatsächlich so, dass es eine ganze Menge andere Plattformen gibt, mit denen ich alternativ Multimedia-Software entwickeln kann. Ich dachte mir, ich führe am besten, um das nicht zu theoretisch zu lassen, eine Auswahl von diesen Plattformen mal konkret vor. Und deswegen kommen jetzt hier zwei Abschnitte, nämlich 1.3 und bis nur drei Abschnitte eigentlich, 1.3 bis 1.5, wo zunächst mal zwei ganz verschiedene Typen von Plattformen vorgestellt werden, jeweils mit zwei Beispielen. Das eine sind Plattformen, die sich mehr auf Dokumentsprachen konzentrieren. Das andere sind Plattformen, die sich mehr auf Programmiersprachen, Skriptsprachen konzentrieren, die aber auch Multimedia im Mittelpunkt sozusagen haben. Und der letzte Punkt ist dann, ja, eigentlich eine Plattform, die zwischen beiden steht. Von der Seite gibt es auch natürlich andere, also insbesondere die Microsoft-Plattform, das Silverlight ist da zu nennen. Aber ich mache das jetzt nur an dem einen Beispiel, dem Flash, weil wir davon auch viele Lizenzen haben und das im Praktikum einsetzen und das generell ganz gut eingeführt ist hier. Da haben wir auch viel Know-how dazu. Und ich werde dann im Laufe der Vorlesung auch immer wieder Beispiele aus diesen anderen Sprachen machen. Nicht ganz so viel aus Smile und OpenLaslo und Processing, das ist nicht so heftig. Aber aus Java FX und insbesondere aus Flash kommen immer wieder Beispiele. Ja, steigen wir ein. Also dokumentbasierte Plattformen heißt es hier und dann zwei Abkürzungen, die vermutlich kaum jemand kennt. Wenn man was zu den beiden Sprachen nachlesen will, stehen hier URLs. Da lohnt sich kaum jetzt Bücher zu studieren dafür. Das meiste findet man dazu im Web. Und man sieht auch hier schon, dass das Smile unter w3.org zu finden ist. Das heißt, es ist ein W3C-Standard. Also was ist dieses Smile? Ich habe jetzt schon Smile gesagt, obwohl es natürlich geschrieben SMIL ist, aber das ist so die allgemein übliche Aussprache dafür, Smile. Das ist die Synchronized Multimedia Integration Language. Und die ist dafür da, dass ich Medienelemente, also insbesondere zum Beispiel Bilder und Ton oder mehrere Bilder, integrieren kann, kombinieren kann in eine Multimedia-Präsentation. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Folge von Bildern, die ablaufen und eine Musik, die parallel dazu abläuft. Oder ich habe Bilder, die in einer bestimmten Reihenfolge angezeigt werden und dazu vielleicht Erklärungen oder solche Dinge. Ich muss die zeitlichen Abhängigkeiten dann natürlich irgendwie beschreiben. Ich muss sagen, zuerst kommt das, dann kommt das, das läuft, das Bild steht so und so lang auf dem Bildschirm zum Beispiel. Und das ist in der deklarativen Sprache beschrieben. Also nicht so sehr eine Programmiersprache, sondern wirklich eine Sprache, die ähnlich wie man das beim räumlichen Layout macht, so ein zeitliches Layout vorgibt. Das schauen wir uns gleich genauer an. Und dort sind also natürlich zeitabhängige Medien drin, aber ich kann auch zeitunabhängige Medien, Text, Standbilder einbinden. Und das Ganze ist von vornherein darauf ausgerichtet, dass es sozusagen im stückchenweise von Servern geladen werden kann, also Streaming betrieben werden kann, weil natürlich viele dieser zeitabhängigen Medien vorwegzuladen zu aufwendig wäre. Und das ist sogar ein ganz wichtiger Einsatz von dem Smile. Es wird nicht so häufig eingesetzt in der Praxis, aber ein Einsatz, den man häufig trifft, ist sozusagen rekonfigurierbare zeitliche Medien. Zum Beispiel, ich will einen Videoclip abrufen und da soll davor möglicherweise abhängig von verschiedenen Parametern, zum Beispiel Werbung eingeblendet werden oder andere Informationen. Dafür ist das Smile sehr gut geeignet, dass man eben dann sozusagen on demand die richtigen Dinge tatsächlich lädt. Kann also sehr gut kombiniert werden dann auch mit Ansätzen, die serverseitige Webseiten unterstützen. Serverseitige Dynamik. in Webseiten. Ja, woher kommt das Ganze? Es kommt vom World Wide Web Consortium. Das ist wirklich der Fall, wo eine Ausschreibung gemacht wurde und dann Leute versucht haben, Vorschläge zu machen. Wie ist das zum Beispiel bei Vektorgrafiksprachen, wo das SVG dann rauskam, ja auch gab. Das ist schon lange her, 97 haben die angefangen, erster Standard war 98 und man sieht die Implementierungen, an denen sieht man schon, wer daran ganz stark interessiert war. Die Firma Helio ist eng verbunden mit Real, also im Wesentlichen ist auf der kommerziellen Seite hinter dem Smile die Firma Real Networks, die so ein bisschen auch an Bedeutung verloren hat, aber ein ganz starker Player war im Anfang der Streaming-Medien im Internet. Und dieses CWI, das ist das Zentrum für Weißkunde in Informatika, also ein mathematisch-informatisches Forschungszentrum in Amsterdam. Das ist eine akademische Entwicklung. Die haben aber zurzeit den umfangreichsten Player eigentlich dafür. Ja, und die History da weiter durchzugehen, also es gibt einen Standard, das ist das, was eigentlich zurzeit überall implementiert ist, seit 2001, aber es wird weiter daran gearbeitet. Also von 2008 ist die letzte Empfehlung, die ich gesehen habe. Ja, wie schaut so ein Smile-Dokument aus? Ja, im Prinzip wie ein HTML-Dokument. Das ist sehr stark an HTML angelehnt. Es geht also an mit einem Smile-Tag und hört auf mit einem End-Smile-Tag natürlich und hat einen Head- und einen Body-Bereich. Allerdings ist der Head- und der Body-Bereich ein bisschen anders ausgelegt als in HTML. Und das Ganze ist natürlich, weil es eine moderne Sprache ist, von der Syntax her XML. Also man müsste eigentlich sagen, das Vorbild ist eher XHTML. Ja, der Head-Bereich, der enthält in dem Fall mehr als bloß so einfache Randinformationen, wie es bei HTML ist, wo ja mehr so Meta-Tags und sowas da drin stehen, sondern der enthält eigentlich die Grundinformation über das Dokument, nämlich im Wesentlichen das Layout. Also man sieht unter dem Layout-Tag im Prinzip die Aufteilung dessen, was man dann auf dem Bildschirm am Schluss angezeigt bekommt. Und hier steht also ein Root-Layout, das ist das Basisfenster, das wir überhaupt haben, wie groß, wie breit das ist, was es für eine Hintergrundfarbe hat zum Beispiel. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, warum das Black ist hier, aber egal. Und dann gibt es eine Region dort, also ein Bereich, der mit Koordinaten beschrieben ist, wie breit ist er, wie hoch ist er, wo ist die linke obere Ecke. Und das ist, und ich werde das jetzt konsequent durchziehen, auch bei den anderen Beispielen, eben wieder dieses 356 mal 356 Quadrat, wo eben genau in der Mitte sozusagen rundum mit 50 Pixel Abstand eben eine solche Bildregion abgesetzt ist. Und in dieser Bildregion will ich eben die Bilder anzeigen, so wie wir das bei dem Pygame-Beispiel auch gemacht haben. Und um die anzuzeigen, muss natürlich ein zeitlicher Verlauf sein. Ich muss jetzt sagen, was da passiert. In HTML-ähnlichen Sprachen wird man hier gleich dazu sagen, was ist das Bild. In Smile kann ich das wirklich explizit als zeitlichen Ablauf beschreiben. Und das mache ich dann im Body, das heißt im Head, im Layout habe ich bloß sozusagen Felder, die noch offen sind, wo nicht festgelegt ist, was da drin ist. Und hier wird wirklich gesagt, zum Beispiel mit dem Image-Tag, dass in die Region Image-Rack, die also nur ein Ausschnitt eben in der Mitte von unserer Bühne sozusagen ist, dass dort ein bestimmtes Bild geladen wird, nämlich wieder dieser Tiger. Und dass das Ganze eine bestimmte Zeitlagen stehen soll. Das ist natürlich jetzt eine ganz typische temporale Anweisung. Man sagt, es läuft sozusagen 4 Sekunden lang. Und nachdem ich ja mehrere Bilder anzeigen will, habe ich natürlich ein weiteres Image-Tag und noch ein Image-Tag und zeige jeweils die Duration an. Und da muss ich sagen, wie sich die zeitlich miteinander verhalten. In dem Fall ganz einfach sequenziell. Das heißt, ich sage nacheinander zuerst das eine, dann das nächste, dann das dritte und dann am Schluss. Das ist wie ja, irgendwie so ein List-Tag in HTML ist hier ein Sequence-Tag, was aber eine zeitliche Sequenz beschreibt. Das meinte ich mit dieser deklarativen Sprache. Es wird wirklich gesagt, in der Reihenfolge sequenziell hintereinander werden diese drei Anzeigevorgänge gemacht. Das ist tatsächlich eine Sprache, die praktisch unterstützt ist. Also vielleicht um das Beispiel vorzuführen, das ist fast das gleiche, deswegen habe ich vorher bei der Hintergrundfarbe ein bisschen gezuckt, bei der Hintergrundfarbe ist nicht schwarz hier, sondern dieser gleiche Gelbton, den wir immer benutzen und es ist nicht aufregend, was da passiert, was hat jetzt das Bild verloren? Ja, jetzt spielen wir nochmal von neuem. Jetzt hat bloß der ist zurückgespult und jetzt spielt er halt die Bilder ab. Also ist nicht aufregend natürlich, man sieht immer das Gleiche. Was interessant ist, dass in dem Fall eben wirklich dahinter nur diese deklarative HTML-Seite steht. Das heißt, wenn man jetzt sozusagen anschaut, was eigentlich passiert, hier läuft also nicht irgendein akademisches Programm, sondern hier läuft der ganz normale RealPlayer, den man aus verschiedenen Kontexten kennt. Und hier ist eben geladen, dieses Smile-File, und jetzt schauen wir mal. Das kann ich natürlich auch mit einem Texteditor aufmachen und damit sozusagen nochmal vorführen, was das ist. Das ist wirklich quasi wie HTML und sollte sehr ähnlich zu dem sein, was gerade auf den Folien war. Diese Smile-Sprache ist erstaunlicherweise nicht so furchtbar häufig im Einsatz. Also mich wundert es ein bisschen, weil es ein schöner internationaler Standard ist. Es hängt wohl ein bisschen damit zusammen, dass diese Standards dann immer wohl von einer Firma eben intensiv betrieben werden. Also das ist jetzt der Quelltext hier und man sieht, dass die Background Color eben nicht mehr black ist in dem Fall, sondern dieser Gelbton und dass der Ablauf tatsächlich bloß diese Sequenz ist. Also eine sehr, 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 sehr einfache Art eigentlich, das zu beschreiben. Okay. Also vielleicht ein bisschen was über Smile. Das hat... Oh no. Sehen Sie, das ist das Problem mit diesen Podcasts. Vorher habe ich gesagt, dass man sich nicht darauf verlassen kann. Jetzt sind wir schon so weit, dass der unbedingt die ganze Vorführung automatisch ablaufen lassen will hier. Microsoft PowerPoint und diese Software vertragen sich nicht wirklich gut. Also bloß um das mal zu erklären, das ist ja auch ein Multimedia-Effekt. Also was das Ding macht, ist, dass es ein Skript um das PowerPoint rumlegt und das Skript kriegt eigentlich die Kommandos, mit denen man den Podcast steuert, also zum Beispiel nächste Folie, und dieses Skript selber betätigt dann das PowerPoint. Und das ist jetzt offensichtlich zum Schluss gekommen, dass es alles abspielen soll. Und lässt mich höchstens unterbrechen. Und wenn ich fortsetze, dann macht es wieder weiter. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn er zum Ende gelaufen ist. So. Okay, jetzt probieren wir es mal. Hier einfach so. Wenigstens bleibt er jetzt mal stehen. Also ein Zeitcontainer ist ein Konzept, das in Smile vorkommt, das ich Ihnen zeigen wollte. Das ist natürlich eine interessante Idee, weil wir nämlich sonst immer bei grafischem Layout sagen, hier gibt es einen Container, zum Beispiel ein Panel in Swing, da kennen wir das, wenn wir sagen, das ist ein Kasten, in den kann ich andere Sachen reintun, eine Kiste. Und so etwas Ähnliches macht man hier über die Zeit. Das heißt, man sagt, es gibt irgendwie eine Kiste, in der ich verschiedene Elemente reintun kann, die zeitlich miteinander in Beziehung stehen. Zum Beispiel die Bilder, die hintereinander angezeigt werden. Und das, finde ich, ist ein sehr schöner Abstraktionsschritt eigentlich, weil man damit sozusagen die Synchronisation der Elemente, die da drin vorkommen, sich vorstellen kann wie einen zeitlichen Layout-Manager. Wenn Sie in einem Panel, in Swing zum Beispiel, drei Elemente nacheinander einfügen, dann kommt es darauf an, welchen Layout-Manager Sie benutzen, wie die Dinge angezeigt werden, ob die von links nach rechts angezeigt werden, ob die irgendwie oben und unten angezeigt werden. Und sowas macht man hier auch, da gibt es dann eben räumliche Layout-Manager sozusagen. Und die zwei ganz klassisch sich aufdrängenden Layout-Manager ist natürlich der sequentielle, eins nach dem anderen in der Reihenfolge, wie sie eingefügt wurden. Und ein zweiter, ganz logischer, ist, dass sie die Dinge, die da drin sind, parallel ausführen lassen. Und das Ganze kann man natürlich schachteln. Man kann also in einem Container eine Sequenz haben und parallel dazu irgendwas anderes, zum Beispiel eine Sequenz von Bildern, die angezeigt wird, parallel dazu Musik. Was ein bisschen irritiert vielleicht, ist, dass dieser Time-Container exklusiv vorkommt, wenn man sagt, ich habe einen aus diesem ganzen Container, der vorgeführt wird und die Reihenfolge ist nicht festgelegt. Da habe ich gleich noch Beispiele dazu. Vorher nochmal, bloß um das klar zu machen, das wäre also jetzt sequenziell Bild 1, Bild 2, Bild 3, und parallel dazu zum Beispiel Hintergrundmusik. Ja, was sind denn diese exklusiven Zeitcontainer? Das ist vielleicht ein Konzept, das man erklären muss. Im ersten Moment wirkt das komisch. Warum parallel, sequenziell und exklusives Oder? Aber wenn Sie an Multimedia-Präsentationen denken, dann ist das tatsächlich ein sehr häufiges Konzept. Denken Sie zum Beispiel an eine Playlist. Dort haben Sie eine lange Collection von Sachen, die gespielt werden können, sollen. Aber tatsächlich gespielt wird nur eins draus. Man kann ja auch die Reihenfolge auch eventuell umstellen oder das manuell interaktiv machen. Das heißt, wir haben eine Kasten sozusagen und eins davon wird gespielt. Es macht keinen Sinn, wenn zwei davon gleichzeitig gespielt werden. Oder wenn Sie an solche Dinge denken wie akustische Beschreibung, Sprachbeschreibung von Szenen für Sehbehinderte. Sie haben ein Video, das läuft und dann wird die Szenerie beschrieben. Was man typischerweise an der Stelle macht, ist, dass man das Video einfriert, weil es natürlich oft länger dauert, die Szene zu beschreiben, als Zeit sozusagen zur Verfügung ist im Ablauf des Films. Das heißt, wir haben dann entweder das Video oder die Audiobeschreibung und nur eins von beiden wird gespielt. So kann man das zumindest modellieren, dass man sagt, man springt zwischen den beiden hin und her. Oder auch wenn Sie zum Beispiel Untertitel in verschiedenen Sprachen haben, da wollen Sie auch nicht mehrere Untertitel gleichzeitig, sondern nur eine Sprachversion. Das heißt, Sie haben damit tatsächlich viele Beispiele, denke ich, für exklusive Zeitcontainer. Ja, ein zweites Konzept, das vielleicht auch ganz interessant ist und warum ich das so vorstelle, ist, weil wir ja letztlich nicht alles in Smile machen wollen vielleicht, aber wir wollen ja was lernen aus Smile. Und tatsächlich ist es so, wenn Sie manche andere Sprachen anschauen, ActiveX kann man das sogar sehen, dann haben diese Sprachen Konzepte aus Smile mit aufgenommen. Auch Microsoft hat zum Beispiel das HTML plus Time als ein Standard, das auch Elemente aus dem Smile mit aufnimmt. Insofern ist es immer gut, bei so einer Sprache sozusagen auf die Kernideen zu gehen, dass man die vielleicht auch wiedererkennt, wenn es mir woanders vorkommen. Ja, und Zeitbeschreibung funktioniert hier so, dass ein Medienelement irgendwann mal eine Anfangszeit hat. Das kann absolut gesetzt sein oder abhängig von einem anderen Ereignis, zum Beispiel wenn ein anderes Ereignis beendet ist. Und dann hat es eine Zeitdauer, die es mit sich bringt. Also zum Beispiel kann ich die festlegen bei einem Standbild, das dauert 4 Sekunden. Ein Clip, der hat eine natürliche Zeit, wie lange der eben bei der üblichen Abspielgeschwindigkeit läuft. Dann kann ich aber auch sagen, wie lang wird er denn wirklich angezeigt? Und das kann ja durchaus abweichen von der natürlichen Zeit. Der kann zum Beispiel früher abbrechen oder er kann mehrfach wiederholt werden. Und das ist dann diese Active Duration. Das ist also die Simple Duration, die das Objekt selber mit sich bringt und noch eine Spezifikation dazu, wie das wiederholt wird. Und es gibt dann Active Duration. Und wenn ich jetzt so einen Zeitcontainer habe, dann hat der natürlich als Ganzes wieder eine Simple Duration und kann wieder wiederholt werden und so weiter. Das heißt, der Zeitcontainer, für den berechnet man quasi eine Gesamtzeit, die er braucht. Und natürlich ist es auch so, dass nicht jedes Medienelement immer angezeigt wird. Das heißt, man kann unterscheiden zwischen inaktiven und aktiven Elementen. Und wir haben auch ein Problem, wenn zum Beispiel zwei Dinge parallel ablaufen und das eine von beiden hat sein Ende erreicht, dass wir die Zeit irgendwie auffüllen müssen. Ja, da ist vielleicht ein Musikclip, der zu Ende läuft, und die Bilder haben aber im zeitlichen Ablauf schon ihr Ende erreicht. Da stehen, was weiß ich, für 3 Sekunden Bilder da. Und der Musikclip braucht aber 3,5 Sekunden oder 5 Sekunden oder so. Was passiert mit den 2 Sekunden, wo die Bilder sozusagen aus sind? Da gibt es 2 Möglichkeiten. Das ist eine Fill Specification. Also es gibt noch mehr, aber die beiden sind da spezifiziert. Ich kann natürlich das Bild einfach wegnehmen und sozusagen den Hintergrund zeigen oder ich kann das Bild einfrieren. Und auch das ist so eine ganz standardmäßige Spezifikation. Ja, es ist hier ein bisschen dunkel, aber man kann es schon sehen. Ein Video fängt zu einer bestimmten Zeit an, hat eine bestimmte Dauer, womit hier mit der Duration es auch abgeschnitten wird, wenn es länger wäre. Hat einen Repeat Count, der durchaus auch in dem Fall 2,5 sein kann. Und also dann wird es eben 25 Sekunden insgesamt laufen und hat einen Fill gleich Freeze, das heißt am Ende bleibt es einfach stehen, wenn es fertig ist. Okay, ich denke, das Beispiel ist relativ klar. Hier haben Sie 2 Sachen, die parallel laufen und hier sind die Simple Durations aneinander gekettet zur Active Duration und hier ist es aus. Und dann stellt sich hier natürlich die Frage, wenn parallel ist dieses lange Ding hier, was wird hier als Füllelement genommen, in dem Fall Frozen. Ja, jetzt ist die Frage Interaktivität bei solchen Elementen. Also bis jetzt war das so ein statisch festgelegter Ablauf. Wie kann ich das interaktiver machen? Also was da geht, ist eine sequenzielle Präsentation. Oder ich kann dafür sorgen, dass wenn irgendwelche Elemente dort sind, wie zum Beispiel, ich kann einen Fortsetzen-Knopf oder sowas haben, dass das dann irgendwelche Aktivierungen triggert. Aber das ist alles zunächst mal ein bisschen eingeschränkt. Diese Degrees of Interactivity übrigens, die hier stehen, Reactive, Proactive, Directive, die werden in der nächsten Vorlesung, im nächsten Foliensatz erklärt. Das ist ein bisschen eine Folge der Umschichtung, die ich gemacht habe, wegen der einen Woche Verspätung. Also vergessen Sie die im Moment mal, ich komme da nächste Woche drauf zurück. Also wenn ich wirklich intensive Interaktivität machen will, dann muss ich Programme, irgendwie Skripte einbinden. Und das bietet sich als Mal natürlich an, dass ich das so mache, wie man das bei HTML auch macht. Das heißt, man kann JavaScript einbetten oder ECMAScript und kann auf diese Elemente, diese zeitlichen Elemente natürlich genauso zugreifen, wie das bei räumlichen Elementen in HTML ist. Das heißt, es gibt ein DOM-Interface, mit dem ich auf diese Bäume zugreifen kann. Und dort gibt es spezielle Interfaces, auch mit denen ich dann auf diese zeitlichen Dinge zugreifen kann. Also zum Beispiel ein Interface Element Time Control, wo ich eben wirklich die Sachen wie ein Anfangselement, ein Endelement, also die Anfangszeit und die Endzeit absolut oder auch relativ, dann sozusagen abfragen bzw. auch festlegen kann, indem ich die verändere dort und habe damit die Möglichkeit, das komplett zu verändern, wie man das bei HTML auch kennt. Und habe natürlich auch die Möglichkeit, Event-Händler an verschiedene Elemente anzubinden, die dann eben auch in JavaScript laufen, dass ich dann eben reagierend auf Berühren von der Fläche oder Mouse-Over eben dann irgendwelche Dinge ausblende, einblende, starte, beende. Das geht ganz einfach, oder nicht ganz einfach, es geht mit dem DOM, sagen wir es mal so. Ja, jetzt haben wir eine Idee, wie man sozusagen mit einer Dokumentsprache Multimedia-Präsentationen machen kann. Das ist natürlich auch nur eine Auswahl sozusagen, eine spezielle Designentscheidung, so wie das W3C halt gemacht hat, getrieben von Vorschlägen, die sie gekriegt haben. Ich habe jetzt ganz bewusst noch eine andere Sprache, die ist auch nicht so furchtbar wichtig und nicht so weit verbreitet, aber es soll noch mal zeigen, es ist nicht vollkommen offensichtlich, wie ich eine XML-Sprache für Multimedia-Präsentationen mache. Das ist also was halb Kommerzielles, Open Laszlo, stammt von Laszlo Systems in Kalifornien. Und das ist im Prinzip eine freie Software, bei der es aber eine Menge kommerzieller Anwendungen gibt, insbesondere wenn die ihre Dienste verkaufen, eben Präsentationen damit zu machen. Und das ist auch eine XML-basierte Beschreibung einer Multimedia-Präsentation. Die haben auch eine Sprache erfunden, die heißt, das Ganze irgendwie an das Laszlo erinnern soll, gleich mit LZ am Anfang, also LZX. Und es ist so insofern ein bisschen anders gebaut, als es versucht, auf den Player in dem Sinn zu verzichten. Also ich brauche keinen speziellen Player für das Open Laszlo, sondern was ich brauche, ist eine Software auf der Serverseite, die dort läuft. Und es gibt also einen Open Laszlo Server und was der macht, wie so ein PHP-Server oder so, der greift auf lokale Ressourcen auf dem Server zu, in dem Fall auf die Dokumentdateien, und der übersetzt das in eine Form, dass es dann im Browser angezeigt werden kann. Dafür verwendet er verschiedene Maschinen, das kann man auch einstellen, zum Beispiel JavaScript oder Flash, oder es ist im Prinzip auch offen für andere Technologien. Was eine ganz clevere Idee im Prinzip ist, weil man damit sozusagen die Abhängigkeit von der Installation irgendwelcher Player beim Client vermeidet. Man muss halt möglichst dann irgendeine der Technologien schon haben, Flash oder JavaScript, könnte die aber auch interaktiv abfragen und dann die richtige Version nehmen. Das macht es aber andererseits natürlich wieder umständlicher, weil wenn ich so ein OpenLaszlo-Dokument präsentieren will, dann muss ich natürlich auf der Serverseite, wie man das bei Apache und Tomcat und so kennt, muss ich dort Server-Software installieren, die zum Laufen bringen, dort im Serververzeichnis mein LZX-File reinstellen und muss dann diesen Server eben auch entsprechend ansprechen. Ich probiere es nochmal, hoffentlich gibt es da keinen zu großen Ärger mit dem Podcast. Warum? Kann mir das einer erklären? Also wir müssen wieder mal erwarten, bis das zum Ende gelaufen ist. Das hat ja immerhin funktioniert. Ich erzähle Ihnen in der Zwischenzeit ein bisschen was über das Open Laszlo. Der grundlegende Unterschied zwischen dem Smile und dem Open Laszlo ist, dass ich in dem Smile sozusagen ein Dokument habe, an das ich irgendwie Code anhänge. Das heißt, ich habe so die ganze Struktur zunächst mal in dem Smile vorgeführt und ich habe den Code als ein Add-on zu dieser Struktur sozusagen. Während ich in dem Open Laszlo genau das Gegenteil habe, dort habe ich eigentlich die Dokumente irgendwie ganz stark durch Code ausgedrückt. Das heißt, es ist im Prinzip schon noch eine Dokumentsprache, aber es arbeitet mit Programmiersprachenkonzepten. Also jetzt geht es gerade wieder rückwärts, bis wir dorthin kommen. So, also das ist die Slideshow als OpenLaszlo-Dokument. Sie sehen, da kommen solche Stichworte wie Method vor, die spielen eine ganz wichtige Rolle. Und ich habe relativ wenig von dem Ablauf statisch beschrieben. Ich sage zwar hier Ressourcen, das sind die Bilder, die kriegen einfach Namen, Bilder 1 bis 5. Und ich habe auch sowas wie ein Layout-View. Das ist View, Name gleich Slide. Dort sieht man, das ist bei 50-50 abgesetzt. Hier außenrum ist die Größe des ganzen Gebildes. Und dort sage ich auch, welches Bild ich zuerst reinlade. Und dann kommt aber onInit ist Canvas Change Slides. Und dann kommt eine Method mit dem Namen Change Slides. Das heißt, ich habe im Prinzip ein XML-Dokument, bei dem wirklich nur das statische Layout, das räumliche Layout beschrieben wird. Und alles, was den zeitlichen Ablauf betrifft, ist im Prinzip auf Methoden, so eine Art Programmiersprache ausgelagert, die aber stark von XML sozusagen aus beschrieben wird. Das heißt, die Methoden haben noch einen Kopf, der in XML ist, Name gleich Change Slides und der Methodenrumpf. Allerdings ist dann wirklich eine eigene Skriptsprache, die zu dem OpenLaszlo gehört. Und da gibt es also zum Beispiel einen AddTimer. Nach 4 Sekunden wird Change 1 aufgerufen, das ist wieder eine Methode und die setzt das Attribut in dem Slide eben um auf Bild 2. Und dann nach 8 Sekunden wird die Methode Change 2 aufgerufen. Kann man natürlich noch ein bisschen optimieren, aber es gibt zumindest einen Eindruck darüber, wie das funktioniert. Das heißt, es ist alles ganz stark auf diese Methodenaufrufe orientiert. Um es ein bisschen generischer zu machen, hier vielleicht auch noch eine Version, die uns erlaubt, über Tastendrücke das umzustellen. Das heißt, hier haben wir eine Slideshow, natürlich, wo wir die Slides irgendwie uns speichern, in dem Fall in einem Array. Die Ressourcen kommen dort oben, die Bilder in einem Array, wobei das ganz angenehm ist, dass nicht die Bilder selber in dem Array sind, sondern diese Ressourcennamen, die wir dort oben vergeben haben. Und im View kann ich jetzt verschiedene Händler definieren, den ersten Händler wie vorher, onInit, und das macht nichts anderes, als dieses Fenster sozusagen zu aktivieren. Und dann onKeyDown kann ich jetzt abhängig von dem Keycode vorwärts oder rückwärts, die Pfeiltaste vorwärts oder rückwärts, den Slide-Index eben rauf oder runter setzen und dann am Schluss Slide, Set-Attribute, Resource, Slides, entsprechend dem Slide-Index. Ist also von der Logik her ganz simpel. Worauf ich besonders aufmerksam machen will, ist diese Stelle hier, Slide Index und GT-0. Da merkt man, dass das ganze Konzept so ein bisschen anfängt, sich selber im Weg zu stehen. Also wir haben ja eigentlich ein XML-Dokument und XML-Syntax und andererseits schreiben wir jetzt Code in der Skriptsprache und dieser Händler, der will hier sagen, wenn der Slide Index größer 0 ist, dann schalten wir weiter, weil natürlich, wenn der gleich 0 ist, dann macht es keinen Sinn, das zu reduzieren. Wenn wir in den negativen Bereich vom Slide-Index kommen, hier genauso mit dem Ende, dass wir das Ende abfragen. Aber wegen der XML-Syntax können wir nicht einfach größer schreiben, sonst würde der XML-Parser durcheinander kommen, weil das ja die Delimiter von den Tags sind. Also muss man das hier sozusagen durch diese Ersatzdarstellung, durch diese Entity-Beschreibung hinschreiben, was natürlich schon nicht mehr so ganz schön ist fürs Programmieren. Also was kann man daraus lernen, ohne dass ich jetzt OpenLaszlo im Detail weiter anschauen will? Ich kann erkennen, dass wenn ich Multimedia-Dokumentsprachen mache, dass ich in denen auch wieder Elemente aus Multimedia-Programmiersprachen eigentlich wiederfinden kann. Die Event-Handlers, die hatten wir sogar in Smile mit JavaScript und dort noch viel stärker in OpenLaszlo. Man kann durchaus auch sich eine objektorientierte Struktur vorstellen, das führt das OpenLaszlo sehr schön vor. Was man auch sieht, ist, dass aber die Kombination der beiden Sprachen irgendwie nicht so ganz einfach ist. Also das JavaScript in XML Sind wir zwar daran gewöhnt, ist aber auch nicht wirklich elegant. Und bei dem Open Laszlo sieht man es ja noch ein bisschen mehr. Also es ist so ein bisschen ein Trade-off zwischen dem Dokumenten, Syntax, Struktur, statische Elemente und dem Script-Code. Und ich kann bestimmte Dinge hin und her schieben zwischen dem statischen Bereich und dem dynamischen Bereich. Das kann man vielleicht daraus mal lernen. Ja?
Eine Frage, wird jetzt so Smile und Open Laszlo nicht durch HTML vielleicht sogar überflüssig?
Oder? Das ist mit den neuen HTML-Versionen, versucht man so ein bisschen dort einzugreifen, ja. Aber das ist halt immer noch eine Frage. Also es ist ja so, dass Smile im Prinzip eingegangen ist in das HTML plus Time, was eigentlich schon eine ganze Zeit gibt. Und letztlich ist es auch so, dass die HTML-Weiterentwicklung die Konzepte aus Smile auch so ein bisschen mit integriert. Also insofern sind das keine ganz unabhängigen Geschichten. Andererseits hat Smile auch wieder noch einen viel stärkeren Umfang als das, was bis jetzt für HTML geplant ist. Also ich denke, zumindest als Modell sozusagen, wohin sich HTML entwickeln könnte, werden diese Dinge auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und Sie haben schon recht, so wie es jetzt ausschaut, wird es vermutlich das, was sich wirklich verbreitet, wird einfach in das Mainstream HTML aufgenommen werden. Das ist schon richtig. Aber trotzdem, wie gesagt, die Konzepte sind dort umfangreich drin. Aber das ist schon eine gute Bemerkung. Ja, ja zu der anderen Seite. Jetzt haben wir ja Dokumentsprachen, irgendwie XML gehabt. Und jetzt will man irgendwie auf Programmiersprachen sozusagen raus. Dort kommt eine Programmiersprache vor, die Sie intensiver auch in den Übungen treffen werden. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern. Also zuerst machen wir das Python und das Pygame gründlich, aber dann danach kommt so ein kleiner Ausflug in diese eine Programmiersprache rein. Und zwar in das Java FX. Ich weiß nicht, ob das viele kennen, das ist eine Sache, die zurzeit recht intensiv weiterentwickelt wird, die im Prinzip von Java weitgehend unabhängig war zuerst mal. Das war ein Privatmann, der Chris Oliver, der 2006 ein System entwickelt hat, das Form Follows Function hieß. Also der war angestellt bei einer anderen Firma, aber hat das privat betrieben. Und Form Follows Function wird als F3 abgekürzt. Und diese Firma, CBeyond, ist dann von Sun aufgekauft worden. Und eigentlich nicht wegen dem F3, sondern aus anderen Gründen. Aber Sun hat sich damals entschieden, das F3 weiterzuentwickeln, was sie mit der Firma sozusagen, haben sie die Rechte bekommen an dem F3. Und ich glaube, der Entwickler selber auch hat zu Sun gewechselt in dem Zusammenhang. Und seit 2007 hat nun Sun, beziehungsweise jetzt haben wir ja die Fusion mit Oracle, aber auch die betreiben das weiter, das Java FX sozusagen öffentlich vorgestellt. Das Ganze ist eine Sprache, die schon anders ist als Java, aber es verwendet die Java Virtuelle Maschine zur Laufzeit, was natürlich eine Menge bringt, weil wir damit diese Plattformunabhängigkeit von Java erben. Das ist eigentlich so der ganz große Vorteil davon. Wenn man das jetzt anschaut, Flash zum Beispiel ist ein Konkurrent dazu. Dort haben sie auch so eine virtuelle Maschine, die auf allen Plattformen oder auf den meisten jedenfalls läuft. Aber das muss man eben zusätzlich installieren. Das muss zusätzlich da sein. Und wir wissen, gibt es ja auch Plattformen, die sich das ja dagegen sträuben, dass Flash draufläuft. Und Java ist doch insgesamt ein Stückchen weiter verbreitet. Überall, wo Java läuft, läuft das Java FX auch. Die Sprache selber ist nicht Java. Die Sprache ist viel stärker JavaScript, aber auch das noch erweitert um Konzepte, die typisch sind für das Java FX. Ja, wenn man es anschaut, was das sozusagen in der Welt der großen Mächte da im IT-Bereich ist, dann kann man natürlich grob sagen, Microsoft hat Silverlight, Adobe ist immer noch der Platzhirsch mit dem Flash. Microsoft versucht das anzugreifen und das Sun bzw. jetzt Oracle Lager möchte zumindest irgendwie einen Fuß da in der Tür behalten und ein alternatives Konzept eben haben, das sozusagen als Konkurrent dazu antritt. So kann man es zumindest verstehen. Ja, was man hat, ist, wenn man das installiert, ein SDK, also da kommt ein Compiler, eine Laufzeitkomponenten und Bibliotheken dazu. Und es wird optimal integriert, auch wieder eine interessante Situation mit der Entwicklungsumgebung NetBeans, die ja auch von Sun favorisiert wird und sozusagen die Sun-Entwicklungsumgebung sein soll. Dafür ist optimal die Unterstützung. Und es gibt auch noch alle möglichen, mit dieser Production Suite, das sind alle möglichen Konverter für Medienelemente, die man natürlich eigentlich bloß braucht, wenn man größere Anwendungen macht. Ja, schauen wir uns einfach wieder mal diese Slideshow an in Java FX, und zwar zunächst mal auch diese einfache Version, die nicht interaktiv ist, sondern bloß ein Element nach dem anderen anzeigt. Das ist natürlich jetzt Java-mäßig, das heißt, wir haben Package und wir haben Import Statements, also das Package ist halt der Name dafür, und dann haben wir Import Statements aus diesem Java FX, aus der Bibliothek. Und man sieht schon, da sind aber Sachen drin wie Animationen und Szenen, Bühne. Die werden wir jetzt gleich alle benutzen. Ich habe vorher gerade in einem der Beispiele, ich denke, das war das OpenLaslo-Beispiel, haben wir das schon gehabt, dass ich die Bilder sozusagen in Array angeordnet habe. Ich glaube, auch in der Pygame, in der zweiten Version der interaktiven, war das so. So kann man das hier auch machen. Also eine Variable ImageArray ist gleich, und hier kommt der Array-Konstruktor sozusagen, hier geht das Array auf, hier ist ein Komma und das geht eine Zeit lang dahin, und irgendwann mal ist das Array zu Ende, Strichpunkt. Das heißt, ein Element in dem Array geht jetzt hier an mit Image, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und da sieht man schon ein Element, was irgendwie ein bisschen ungewöhnlich ist für Java zumindest. Für JavaScript ist es nicht ganz so ungewöhnlich, dass sie hier eine ausführliche Konstruktorsyntax haben, in der sie nicht sagen New Image und das irgendwo hinzuweisen oder so, sondern wo sie wirklich sagen, praktisch deskriptiv sagen, was ist denn jetzt der Inhalt dieses Image-Arrays, und Sie schreiben einfach hin, das ist eben ein Array bestehend aus den folgenden Images. Und diesem Image gebe ich dann einzelne Attribute in so einer Notation, die an verschiedenen anderen Stellen auch Anklang findet. Das ist eine JavaScript-Notation, man kennt sie als JSON im Prinzip so ein bisschen. Auch andere Sprachen, WAML zum Beispiel, haben so eine ähnliche Notation. Also Sie haben hier ein Bild mit verschiedenen Attributen, einem URL, wo man das Bild eben findet, und weiteren Attributen, wobei es da viele Attribute geben kann, die standardmäßig eben irgendwelche Werte annehmen, und ich beschreibe nur die, die ich tatsächlich setzen will. Also zum Beispiel, dass das Bild im Hintergrund geladen werden soll, und hier eine Variable, die sozusagen die aktuelle Stelle im Verzeichnisbaum beschreibt, wo das ganze Programm sitzt, und dann unter Verzeichnis und Dateiname. Und das Ganze natürlich für alle Bilder. Ja, und jetzt kann ich die gleiche Logik eigentlich anschauen, wie wir es schon bei vielen anderen dieser Beispiele hatten. Ich arbeite mit einem Index in das Array, aber jetzt kommt wieder was relativ Spannendes, weil ich jetzt nämlich Zeitcontainer habe. Das ist eigentlich jetzt wieder ganz ähnlich wie bei dem Smile. Das heißt, ich habe ein Element, das sich Timeline nennt. Es kommt aus der Bibliothek, war vorher bei den vielen Import-Statements dabei. So ein Ding wird hier aufgemacht, da muss man sehen, also das ist jetzt ein def, das heißt, ich darf das gar nicht verändern, das ist so, def ist analog zu var, aber ich kann es ist eine Konstante, deren Wert ich nicht mehr verändern kann. Also es wird eine konstante Timeline eingeführt, und die wird mit diesem Konstruktor belegt, Timeline-Konstruktor, und dann kommt genauso wie vorher diese Konstruktorsyntax, dass alle möglichen Attribute aufgezählt werden, also zum Beispiel ein Attribut RepeatCount. Es wird nur einmal abgespielt. Und da sieht man schon, es ist doch wieder so ähnlich zu dem Smile, dass man sich schon denkt, die haben irgendwie auch angeschaut, was die anderen machen. Also dort haben wir eben einen Zeitcontainer, wo Dinge hintereinander abgespielt werden, und die Möglichkeit, Wiederholungsangaben zu machen, wie oft das gespielt wird. Ja, und die Timeline selber ist allerdings ein spezieller Zeitcontainer, weil der mir erlaubt, im Stil, wie das bei Flash üblich ist, einzelne Bilder, Keyframes zu beschreiben und mit denen dann zu arbeiten, dass die nacheinander abgespielt werden, auch Transitionen zwischen denen gemacht werden. Also im Prinzip so ähnlich wie die Zeitleiste von Flash als Zeitcontainer hier beschrieben. Also wir haben eine Zeitleiste, die einmal wiederholt wird, und hier sind Keyframes drin. Keyframes ist ein Attribut und das hat ein Array als Wert. Also hier wieder so ähnlich, wie wir es vorher hatten oder genauso, wie wir es vorher hatten. Da geht das Array an, hier hört es auf und dort sind die Elemente drin. In dem Fall ist es nur ein, Keyframes da, da geht es auf. Das ist jetzt gefährlich, diese Klammer ist nicht die zu den Keyframes. Es geht erst dort unten, gehen die Keyframes wirklich zu. Und in die einzelnen Keyframes sind natürlich jeweils ein Keyframe-Element, das wieder Attribute hat, eine Zeit und bestimmte Werte. Und Werte heißt, dass ich sozusagen Zuweisungen mache. Man sieht jetzt bei der Zeit, das ist ein Index, wann das gespielt wird. Das ist wieder eigentlich wie wir es in Smile schon hatten. Da heißt, dieses Keyframe wird zu einer bestimmten Zeit relativ zum Beginn dieser Timeline sozusagen eingeblendet. Und dort unten steht, was dann tatsächlich mit den Werten passiert. Und der Wert, der an der Stelle verändert wird, ist, dass diese Variable Slide-Index dort oben hier auf 0 gesetzt wird, hier auf 1 und bei den anderen Bildern natürlich entsprechend höher auf 2, 3, 4. Wir werden gleich eine Variante haben, wo das auch ausgenutzt wird, dass das eigentlich schon eine recht generische Art ist, das zu programmieren. Man könnte es vielleicht noch ein bisschen statischer machen, aber das macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Na? Es ist wirklich erstaunlich, was dieses System alles macht mit mir. So, wir hatten zwei Sprachkonzepte da drin. Das eine Sprachkonzept war dass wir diese Objektliterale hatten. Also, dass ich sozusagen eine Konstruktorsyntax habe, wo ich sage, das ist mein Objekt und dieses Objekt besteht aus folgenden Unterobjekten und ich habe insbesondere Attribute, die ich dem Objekt setzen kann. Ein zweites Sprachkonzept ist ein bisschen zu Ihrer Beruhigung, ich habe mit dem Entwickler schon längere E-Mail-Diskussionen geführt. Er behauptet, er kann das nicht nachvollziehen, was hier passiert. Also es passiert auch ganz selten, ich kenne die Konstellation nicht genau. Es liegt möglicherweise daran, dass viele andere Programme offen sind. Vielleicht sollte man da mal ein paar zumachen. Auch das geht nicht. Sehr gut. Also noch ein Versuch. Also das ist mir noch, das ist so extrem, habe ich das wirklich noch nie gehabt. Das tut mir jetzt leid. Okay.